Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Hallo.
Unsere Premiere heute?
Ja, stimmt.
Erstes Mal. Dein neues Buch ist gerade erschienen, Sieg der Blödigkeit. 20 Geschichten über die systematische Verdummung unserer Gesellschaft. Was hat dir denn den Kragen platzen lassen, dass du gesagt hast, jetzt ist Zeit für so ein Buch?
Also ehrlich gesagt kümmere ich mich ja schon seit jetzt über 30 Jahren um die Verblödung und den versteckten Wahnsinn, der überall lauert. Das war noch so vor 30 Jahren noch mehr, dass ich da nur auf die Medien und aufs Fernsehen geguckt habe. Aber mit der Zeit ist es immer weiter gegangen, weil sich ja auch Gesellschaft, Politik und alles immer mehr ins Fernsehen hinein bewegt hat und das jetzt ja nicht mehr voneinander zu unterscheiden ist. Jeder kann ein Medium sein, Social Media beherrscht unseren Alltag und deswegen war jetzt so mal die Zeit zu sagen, lasst uns doch mal gerade kurz mal auf Pause drücken vielleicht und mal versuchen, so ein bisschen nachzudenken, was wir hier gerade eigentlich für einen Quatsch machen. Also, dass wir so uns wirklich langsam einlullen und verblöden lassen und dass wir das ja auch freiwillig tun, weil es ja einerseits auch ganz schön ist, wenn man einfach so sich mal entspannen kann und das Hirn lässt die Synapsen baumeln und fühlt sich wohl und muss nicht selber nachdenken. Aber wir merken es, die ganze Welt um uns herum versinkt gerade im Chaos und wenn wir nicht selber wieder unseren Kopf anschmeißen und mal darauf achten, dass wir uns nicht nur manipulieren und verblöden lassen, dann wird es gefährlich für uns alle.
Und du sprichst von der Generation Horst.
Ja, die Generation Horst ist ein Beispiel. Also ich habe ja eben schon gesagt, die Medien tragen ja auch eine gewisse Last, ja, und auch eine gewisse Mitschuld so an allem. Egal, welche Medien jetzt. Ne? Aber uns wird auch durch die Medien immer eine Art Generation oder ein Menschenbild vorgestellt, was es so in Wirklichkeit meistens erstmal gar nicht unbedingt gibt. Aber später denken viele, aha, das ist real. Also muss ich mich wohl auch so verhalten oder es ist in Ordnung, wenn ich so bin. Und Generation Horst, so habe ich die jungen Menschen genannt, die uns von einem Großteil der vor allem Privatsender momentan als durchschnittliche junge Menschen vorgegaukelt werden. Und Horst ist dabei die Abkürzung für hackedoof, oberflächlich, riemig, selbstverliebt und oder selbstbewusst und tätowiert.
Was ist denn riemig?
Riemig ist bumsbereit, rammelwütig so. Kannst du auch sagen. Also, das heißt, weil es geht fast nur noch darum, in all diesen Formaten, die oft auch noch diesen Promi-Titel tragen, obwohl da eben gar keine Promis im herkömmlichen Sinne mit dabei sind, dass du irgendwelche jungen Menschen unter Palmen bei den Begattungsversuchen abfilmst. Und diese sind dann eben meistens so, die Jungs sind aufgepumpte Muskelberge und die Frauen sind so, laufen rum wie Pornopuppenparodien, aufgespritzt mit Botox überall, ganz körpertätowiert, wirklich nichts gegen Tätowierungen, aber hier ist es halt so, dass der ganze Körper, jede Ecke und je unter der Achsel und überall stehen noch irgendwelche Sachen, meistern Sinnsprüche oder irgendwelche Küchenrezepte oder sonst etwas in asiatischen Schriftzeichen, wo gar keiner weiß, was das bedeuten soll oder irgendwelche Bilder zum Ausmalen, wo ich immer denke, warum? Also warum lässt man sich den kompletten Körper mit irgendwelchen Weisheiten vollschreiben? Ist das für den Partner, wenn es beim Bumsen zu langweilig wird, damit er was zu lesen hat? Oder was ist der Gedanke dabei? Auf jeden Fall ist das eine Art von jungen Menschen, die uns gerade als Realität vorgegaukelt werden. Zum Glück entspricht das aber gar nicht der Realität. Das Schlimme ist nur, dass immer mehr junge Menschen dann denken, aha, so muss ich mich verhalten oder so muss ich aussehen, wenn ich erfolgreich sein will. Also ich muss mich auch dann und auch laut und asozial und verhaltensauffällig und so. Und das ist etwas, wo die Medien dann immer so eine gewisse Mitverantwortung tragen, wie sich auch die Gesellschaft entwickelt.
Du hast ja auch selber so den Satz entwickelt, wo du gesagt hast, was würde ich mir selber antun und angucken?
Ja, ich wurde immer gefragt, wenn ich jetzt Programmdirektor wäre oder mal sein würde, was würde ich verändern? Ich glaube, ich müsste nur eine Regel aufstellen, dass nämlich jeder zuständige Redakteur die Sendung, die er oder sie verantwortet, mit der Familie zusammen an einen Stuhl gefesselt angucken muss. So, Damit würde sich das Programm schlagartig verbessern, weil all diejenigen, die das eigentlich verantworten oder machen, gehören zu den Menschen, so habe ich es leider über die ganzen Jahrzehnte immer gemerkt, wenn man die anspricht und sagt, das ist doch totale Scheiße, was ihr da macht. Und dass die dann immer sagen, ja, klar, weiß ich, aber das wollen die Leute ja. Das muss so, das ist halt erfolgreich. Nee, die wollen das gar nicht alles. Also ja, die nehmen alles, was sie kriegen können, aber es geht gar nicht darum, dass die das wirklich wollen. Und ich finde, wenn man Programme macht, die man selber sich nicht anschauen würde und wo man sich schämt, wenn die Familie mitguckt, die sollte man gar nicht machen. Auch wenn man sie machen kann. Und das ist so der Gedanke, der sowieso bei vielen Dingen, die man sich selber immer mal wieder stellen sollte. Nur weil es erfolgreich ist, weil es vielleicht funktioniert und weil man es machen kann, das ist eigentlich noch nicht der Grund, warum man es machen sollte. Man soll auch immer mal wieder überlegen, möchte ich das auch machen?
Ist das eine typische deutsche Eigenart? Ist das in England zum Beispiel anders?
Nein, ich glaube, das ist leider überall so. Und das ist auch nicht jetzt nur auf die Medien bezogen, sondern auf alles. Ne? Es wird ja immer nur geguckt, wie, was kann ich machen? Also auch alles, was die Wirtschaft betrifft. Da sehen wir ja eben das auch immer mehr. Alles, was den Artikel günstiger macht, alles, womit man mehr Geld verdient, wird gemacht. Und man überlegt nicht wirklich, ist das jetzt gut für die Umwelt? Wird da wer ausgebeutet? Ist da jetzt irgendwie Gift mit drin? Gott, solange das geht, ist okay. Hauptsache, man hält sich irgendwie an die Verordnung und an die Gesetze. Deswegen regelt eben nicht alles am Ende der Markt, sondern man braucht schon Regulierungen, die darauf aufpassen, wo die Grenzen gesteckt sind. Und das ist bei den Medien eben aber auch so der Fall. Also wir müssen einfach mal wieder an eins uns erinnern, wir haben auch alle eine Eigenverantwortung. Und zwar so, wir sind alle Teil des Problems, aber wir sind auch Teil der Lösung. Aber wenn wir nicht selber nachdenken, wird es nicht besser werden. Das ist einfach so. Da kommt keiner von außen und schüttet Verstand hier über die Welt. Und da kommt auch keiner.
Schade
und,
eigentlich.
Ja, schade. Und da kommt auch keiner und sagt, hey, wir regeln das für euch. Wir haben es jetzt ja gerade mitbekommen. Es klappt weder in Amerika noch in Deutschland. Und über Russland und andere Länder wollen wir gar nicht reden. Das ist nicht so. Also da sind überall Menschen, die anderen beeinflussen und manipulieren wollen, damit es ihnen ganz gut geht. Und wenn wir nicht selber aufpassen und wieder lernen, miteinander zu sprechen, und das ist auch das Wichtige, sprechen miteinander, diskutieren, Kompromisse finden und nicht nur schreien, ich weiß, wie es stimmt und du bist ein Lügner, dann klappt es nicht. Das war schon immer so. Die Menschheit war immer so, wird immer so sein. Nur dadurch, dass wir einfach so viel mehr Möglichkeiten haben, in jede Richtung, aber auch so unglaublich viel mehr Möglichkeiten, alles falsch zu machen, Nutzen wir diese auch leider.
Sollten die Medien einfach mehr Mut haben, auch Geschichten noch zu platzieren?
Definitiv. Also die Medien brauchen generell mehr Mut, aber schon ewig. Das ist schon was, also das sage ich schon, seit ich da selber arbeite. Und vorher habe ich es einfach nur als Zuschauer oder Zuhörer gesagt. Mut gehört dazu. Und das ist schon ein bisschen ein deutsches Phänomen, wo du eben fragtest. Also der fehlende Mut der Medien ist schon was sehr deutsch ist. Weil wenn du nach Amerika und England guckst, was jetzt Fernsehen zum Beispiel angeht, da ist jedes Jahr einmal die Hauptseason, also die hauptneue Zeit, wenn neue Serien und so starten oder neue Programme, neue Shows und dann eigentlich noch eine zweite, aber mindestens einmal. Und da ist jeder Sender aufgefordert, ganz viel Innovation zu bringen. Jeder muss immer was Neues machen. Und da kommt ganz viel Neues und davon geht ganz viel sofort den Bach runter und vieles scheitert. Und man hofft immer, dass so 1, 2, 3, 4, 5 Formate überleben und daraus entstehen dann vielleicht wieder ganz großartige Sachen, die anderen kopieren. So. Aber da ist immer Innovation vorne. Und in Deutschland war es schon immer so, dass wir immer darauf geguckt haben, was machen die anderen. Seit Jahrzehnten besteht das deutsche Fernsehprogramm zum allergrößten Teil aus Dingen, die im Ausland schon gelaufen sind. Wir haben eine Handvoll Programme, auf die wir stolz sein können, die hier entstanden sind, die eigene Ideen waren. Der Rest sind alles Adaptionen aus dem Ausland, weil man guckt, was funktioniert da. Und dann wird geguckt, hier noch intern, was funktioniert auf den anderen Sendern. Dann machen wir das auch. Wenn wir also eine Kuppelshow haben, haben wir dann gleich 10. Wenn wir eine Quizshow auf die Art haben, haben wir da auch gleich 10. Wenn wir eine Castingshow haben, haben wir gleich 10. Und die alle ganz, ganz, ganz ähnlich sind und immer ganz gleich. Und wir drehen uns immer nur um uns selber. Und es wird fast nie was versucht. Und wenn man in einen Sender geht und was Neues vorschlägt, ist die erste Frage, wo ist das denn schon gelaufen? Da ist noch nirgends. Ah, schlecht. womit ist es denn vergleichbar? Das, also, dass du sagen, ist das ungefähr wie? Und wenn du sagst, nee, ist eigentlich was Neues, hast du verloren. Und das ist, was ich schon die ganze Zeit, wo ich da arbeite, immer dachte, ich bin immer hingegangen, habe gedacht, ey, wenn ich euch eine neue Idee bringe, dann müsstet ihr euch doch freuen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Dann sagt man immer, kannst du irgendwie nicht sagen, dass das so ähnlich ist wie das, damit wir es überhaupt durchbekommen oder begründen können?
Wahnsinn.
Das ist echt, das ist ein seltsames und krankes Phänomen, was man da bei uns sieht. Und dadurch entsteht nichts Neues und dadurch fehlt eben der Mut. Keiner traut sich, eine neue Idee wirklich umzusetzen, weil dann, wenn die nicht sofort klappt, und hier, sind ja auch alle unter einem Druck, dass immer sofort was klappen muss und man keinem neuen Format oder keiner neuen Idee mehr die Zeit gibt, sich zu entwickeln, weil niemand ist sofort perfekt. Deswegen werden wir uns, da wird es leider erstmal in nächster Zeit weiter so bleiben, dass wir immer wieder das Gleiche sehen in Varianten.
Sieg der Blödigkeit, ein ganz tolles Buch, ein echter Weckruf. Lass uns mal ein bisschen in deinem eigenen Lebensbuch blättern. Im Grunde genommen hast du ja die Medien selbst auch mit der Muttermilch aufgesogen. Also du hast dich schon ganz früh auch für englische Serien zum Beispiel interessiert.
Ja, das ist richtig. Ja, also man muss ja immer, man will ja nicht so immer da sitzen und sagen, wie es früher war, aber muss man eben manchmal, um Dinge zu erklären. Und in der Zeit, in der ich aufgewachsen bin, das waren vor allem die 70er und dann noch die 80er, da war noch nicht viel los, also vor allem in den 70ern. Es gab wenig, es gab eigentlich erst nur zwei Fernsehprogramme, dritte und so weiter noch gar nicht richtig ernst zu nehmen. Ich habe noch DDR-Fernsehen empfangen können, aber nur in Schwarz-Weiß und so. Also man hatte nur zwei offizielle Sender und ich habe alles geguckt, was ich gucken konnte. Also alles, was ich an Serien und Unterhaltung in irgendeiner Form aufsaugen konnte. Auch schon ganz viel, was nicht für mich in diesem Alter gedacht war. Also ich war schon ganz, ganz früh Fan von Krimiserien und ich bin auch Nachtmensch seit meiner Kindheit.
Ich auch.
Und ich war immer wach und deswegen durfte ich dann auch die Krimis abends gucken, wo die anderen Kinder im Bett waren. Da hat mich dann vor allem irgendwann, glaube ich so mit 11 oder 12, total angefixt auf die erste Folge mit Schirm, Scham und Melone. Das wurde wiederholt im dritten Programm abends spät. Ich habe die Folge mit den Robotern gesehen. Die hat mich sofort so fasziniert. Das war das Tollste, was ich bis dato je gesehen hatte. So spannend, lustig dabei trotzdem. Ich habe wohl schon frühen Sinn für Ironie und für dieses Skurrile gehabt. Und das hat mich so begeistert, dass ich wirklich über viele Jahre hat das mein Leben komplett geprägt. Ich habe alles gesammelt, was nur möglich war, mit Schirm, Scham, Melone. Ich habe alles aufgenommen, anfangs noch auf Tonkassette, später kam Videorekorder. Ich habe mein Geld von der Konfirmation dafür ausgegeben, einen Super 8 Projektor zu kaufen, weil es gab 5 Folgen, die nicht im Fernsehen gelaufen waren, auf Super 8. Da habe ich eine Leinwand gekauft und einen Projektor und dann haben wir bei mir im Kinderzimmer da immer allen Leuten aus der Schule, haben wir da immer diese Super 8 Folgen geguckt, weil es halt noch gar nichts anderes gab, noch keinen Videorekorder oder sonst was. Und ich habe Bilder gesammelt, habe Alben geklebt, habe dadurch aber auch angefangen, Englisch zu lernen, weil ich merkte, oh, die Serie kommt ja aus England und da kriegst du Informationen. Und damals eben ja auch noch kein Internet, gar nichts. Das heißt, man musste Brieffreunde finden oder mal ein Englisch Zeitschriften oder Magazine kommen, um vielleicht mal irgendwo eine Anzeige aufzugeben, dass man was sucht. So waren die Wege damals. Und da habe ich gelernt, da habe ich mir Mühe gegeben, dass ich gut wurde in Englisch. Und dann habe ich dadurch, glaube ich, auch ein bisschen so Kreativität gelernt im Ding, also nicht aufzugeben, hartnäckig zu sein und irgendwas zu finden, weil niemand konnte mir eine Antwort geben. Wie kriegst du irgendwas? Ja, keine Ahnung. Gab's gar nichts, ne? Und ich habe dann angefangen. Nach kurzer Zeit hatte ich Brieffreunde in England, in Holland und überall, wo es die Serie gab. Wir haben Bilder getauscht, wir haben Informationen getauscht. Ich habe Anzeigen in englischen Magazinen aufgegeben, habe dann irgendwann, als Video kam, habe ich dann Videokassetten aus England bekommen und so weiter und so weiter. Und das hat mir, glaube ich, früh so einen Kick gegeben, dass ich lernte, kümmere dich selber drum. Es tut keiner für dich. Du kannst fragen, sagt dir jeder, aber weiß ich nicht. Aber es muss doch irgendwie gehen. Und da habe ich so auf spielerische Art das quasi begonnen.
Und du hast ja auch mal gesagt, in den 70er Jahren war das so eine spürbare Langeweile, die dich wirklich auch kreativ gemacht hat. Das heißt, du hast auch gemalt und
Ja, und das ist etwas, was ich immer so den Menschen sage. Also die Langeweile ist nichts Schlimmes. Und in den 70ern und in den früheren Jahren war es wahrscheinlich noch mehr, aber vor allem gerade so in den 70ern, da hat man die mit Händen greifen können. Also das war wirklich, penetrant jeden Tag da, weil auch etwas, was man sich heute nicht vorstellen kann, aber es gab nichts. Es gab eine Sendung im Fernsehen, auf die man sich abends vielleicht freute. Es gab ein Telefon. Wenn das mal geklingelt hat, das war ganz spannend, dass mal irgendwer anrief. Man hatte ein paar Bekannte, das war's aber. Wenn man in einer Kleinstadt, so wie ich in Peine, groß geworden bin oder auf dem Land oder so, da war nichts. Es gab nichts. Man konnte mal in die Fußgängerzone gehen, man hatte aber auch kein Geld groß zu kaufen. Da ging man aber mal rum. Es gab keine Kneipenszene, kein Entertainment drumherum. Nichts wie heute mit Videogames oder so. Es gab Brettspiele. Da musste man aber immer auch Menschen dazu holen, die dann kamen, mit denen man das machte. Also es war schon, man hatte sehr viel Zeit. Es war wahnsinnig viel Zeit. Und es gab auch nur an Büchern oder Comics oder was weiß ich. Das war überschaubar. Also ich habe Comics gehabt und Bücher, die habe ich immer wieder gelesen. Und die Filme, die kamen, die hat man sich auch in jeder Wiederholung angeguckt, weil man kriegte ja nur das, was auf den Tisch kam.
Das war ja auch noch so eine Zeit der Unterhaltungssendung, wo man quasi mit der ganzen Familie
richtig
vor den Sendungen
richtig
saß. Wer waren denn da so deine Helden? Also bei diesen Komikern, sagte man ja damals.
Ja, das waren richtig, es gab da ja gar nicht so viel. Ne? Es gab also, war ja auch noch so ein Phänomen, dass ein Großteil der Unterhaltungssendungen, also der Shows und Quiz-Formate, die es gab, hatten immer was mit Bildung zu tun. Das war eigentlich Abfrage von Schulbildung. Egal, ob es EWG war, ob es der große Preis war oder ähnliches. War immer sehr, sehr und auch nicht lustig. Also das hat man sehr ernst genommen.
Bis auf Rudi Carrell.
Rudi Carrell war der beste Ideendieb, den es gab, weil der ist nur im Ausland rumgefahren. Man musste noch selber ins Ausland gehen, hat alles geguckt und sich die besten Ideen aufgeschrieben und die besten Leute geholt und hat das dann nach Deutschland gebracht. Und der war der Erste, der einfach nur von der Unterhaltung ranging. Und wo man nicht irgendwas wissen musste, sondern Spaß haben durfte. So, das war im Showbereich. Und was Comedy anging, das konnte man ja immer so meistens an einer Hand abzählen. Ne? Es gab Otto Walkes, es gab Loriot, der ist der Einzige, der wirklich auch zeitlos gut geblieben ist.
Der Meister
überhaupt. Der Meister, aber der eben jetzt, sag ich mal, als Kind habe ich den noch gar nicht so verstanden, wie spät. Der wird mit jedem Jahr besser. Mhm. Aber ansonsten gab es Otto, es gab Insterburg und Co. und Karl Dall später, Mike Krüger. Und das waren dann auch immer so, die nannte man Blödelbarden, ne? Oder Komiker. Und das hatte, war immer streng getrennt von Ernsthaftigkeit. Also das heißt, die waren einfach nur lustig doof und wurden aber auch nicht ernst genommen. Natürlich habe ich auch all das immer geguckt und fand es toll. Aber als ich dann so in den 90ern anfing, und im Radio, über Frühstücksradio, über Radio-Comedy und so kam, da war dann auch immer der Versuch, dass ich auch irgendwie trotzdem Inhalt haben wollte. Und das hat es hier ganz lange nicht gegeben. Und ich wurde immer gefragt, als ich mit der Mattscheibe dann anfing, das war auch erst Radio und Fernsehen, ja, willst du jetzt kritisieren oder willst du lustig sein? Sag ich, man kann doch beides. Also man darf doch lachen und denken. Das ist doch nicht schlimm. Man darf auch lachen, ohne zu denken, und man darf auch denken, ohne zu lachen. Aber man kann es doch verbinden. Und das hat in Deutschland wahnsinnig lange gedauert. Heute ist es nicht mehr so, aber früher hat es wirklich lange gedauert.
Du hast ja aber nach dem Abi erstmal was ganz anderes gemacht, nämlich Wirtschaftskorrespondent und Fremdsprachenkorrespondent. Dann warst du an der Uni und da gab es die folgeschwere Begegnung mit deinem Freund,
ja, Andi Welke. Richtig. Also das war wirklich Verzweiflung nach der Schule. Alles, was mit Medien war, hat mich interessiert. Damals unerreichbar für die Menschen. Also irgendwas mit Medien ging gar nicht. Ich habe alles versucht, über Zeitungen und über irgendwo ranzukommen. Aber das war eine ferne Welt. Ja? Deswegen habe ich dann gedacht, habe ich erst Fremdsprachenkorrespondent, Wirtschaftsdolmetscher. Eigentlich nur, weil ich nicht sofort zum Bund wollte. Das war ja damals noch Wehrpflicht. Und dann habe ich das gemacht, wusste aber, das ist nicht mein Job. War aber gut mit Englisch, hat mich auch wieder weiter, aber ich habe 10-Finger-Schreibmaschine gelernt damals und kann dadurch jetzt tippen, das hilft mir ja alles. Und dann habe ich aber gemerkt, das ist es noch nicht, also studiere ich mal und studiere Publizistik. Vielleicht lerne ich dann was über die Medien und vielleicht ergibt sich da ja was. So war es dann auch. Und kennengelernt habe ich da Olli Welke, ja, der nämlich dort auch Publizistik studierte, der auch so nach was suchte, freier Mitarbeiter, ein bisschen beim WDR damals schon war. Und ich habe dann Praktikum gemacht bei Radio FFN in Niedersachsen während des Studiums und bin dort in diesen 4 Wochen, die ich nur hatte, habe ich mich da festgebissen und bin da quasi hängen geblieben und war innerhalb kürzester Zeit dann in einem ganz festen Kreis in einer Comedy-Gruppe namens Frühstücksradio, musste nach einiger Zeit mich entscheiden, ob ich Studium schmeiße oder die Radioarbeit, habe mich dann zum Glück mal was Schmeißen angeht für Studium entschlossen. Olli Welke hat aber noch zu Ende studiert.
Ah, ja.
Wir haben aber immer zusammen schon gearbeitet. Wir haben dann schon zusammen geschrieben und Sachen gemacht. Und ich habe ihn dann auch schon mitgenommen nach Niedersachsen zum Frühstücksradio und so. Und die fanden ihn auch schon klasse gleich und haben ihm dann sofort dort bei FFN ein Volontariat angeboten. Das heißt, er hat noch zu Ende studiert und ist dann direkt auch zu FFN gekommen. Und dann haben wir nach dem Studium dann auch wirklich richtig lange fest bei diesem Frühstücksradio noch zusammengearbeitet, haben da unter Kalk und Welk damals schon, noch Ende der oder ab Mitte bis Ende der 90er, Sachen gemacht, haben CDs gemeinsam aufgenommen, eine Tour gemacht und so. Und haben dann später ja auch die Wichser-Filme zusammengeschrieben.
Wollte ich gerade sagen, auch beim Radio ist ja die Idee zum Wichser.
Für den Wichser kommen, also es ist alles aus dem Radio entstanden, also über Studio kommen zum Radio, da war das alles. Und dann haben wir uns aber lange Zeit auch ein bisschen aus den Augen verloren, weil er halt nach Köln gezogen ist und ich in Berlin geblieben bin. Und dann haben wir uns lange Zeit oft gar nicht mehr gesehen, so ein, zweimal im Jahr vielleicht, weil ein Freund von uns dann immer so ein Essen organisiert hat oder so, aber sonst hat man sich kaum gesehen. Und dann kam irgendwann mal die Idee, Mensch, lass uns doch einen Podcast machen, dann telefonieren wir wenigstens jede Woche und nehmen das auf.
Ja.
So, und das ist, dadurch ist dann der Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys entstanden, wo wir jetzt halt wieder regelmäßig dadurch zum Glück in Kontakt sind.
Absolut, und es ist derzeit der erfolgreichste in der ARD.
Ja,
herzlichen Glückwunsch dazu.
Da freuen wir uns ganz riesig. Weil das hat keiner von uns gedacht, also weder wir noch die ARD, glaube ich. Also wir haben alle gehofft, dass es jemand hört und dass es gut läuft. Aber dass der so prima läuft und das schon seit 2 Jahren und wir so viele Fans haben und ich das auch immer mitbekomme, wie viele Leute das hören und richtig begeistert zuhören, das ist super. Also weil das haben wir wirklich gar nicht gedacht.
Wie geht ihr denn daran? Also habt ihr tatsächlich einen Plan, worüber ihr reden wollt oder entwickelt sich das aus der Bewegung heraus?
Beides. Also wir haben einen groben Plan. Wir haben auch eine kleine Redaktion, die schlägt uns immer jede Woche Themen vor. So sagt so, das Jubiläum zu diesem oder jenem und jetzt gerade aktuell, das sind so die Wochenthemen, weil wir ja beide auch ganz anders arbeiten und andere Sachen haben. Also Olli Welke ist die ganze Woche über mit der Heute-Show beschäftigt und ich habe ganz viele verschiedene Projekte von Schläferz über Buch und Tour und bla 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 und Synchro oder sonstiges. Und ich gucke mehr auf die Medien. So, und damit gucken wir dann immer, welche Themen haben wir und überlegen dann, das machen wir immer per Mail so, welches sind so die uns interessieren. Dann gibt's immer so ein kleines, ja, so zwischen 5 und 10 Themen, die wir so als Stichworte haben. Da kriegen wir dann ein paar Infos zu.
Und dann geht's los.
Damit wir selber uns da nochmal reinfuchsen können vorher. Ja. Und dann geht's eigentlich direkt los, ohne Vorgespräch oder sowas. Wir starten direkt reden. Und dann entwickelt sich das. Und dabei werden dann Themen, die wir noch unbedingt machen wollten, werden vergessen oder fallen raus. Es kommen neue rein, weil dann entwickelt sich das, der Rest wirklich im Gespräch.
Jetzt hatten wir ja gerade 35 Jahre Mauerfall. Ja. Wie und wo hast du denn den Fall der Mauer damals erlebt?
Das war ganz strange. Da war ich nicht in Deutschland, sondern im Urlaub. Und zwar, ich war nie großer Urlauber, Auslandsurlauber in meiner früheren Zeit. Aber ich hatte einmal mit Freunden aus dem Studium, es war also schon während der Studienzeit, hatten wir uns irgendwie Spanien, Mallorca, aber nicht Ballermann, sondern so eine Ecke etwas weiter, hatten wir irgendwie eine Ferienwohnung. Und da haben wir 2 Wochen oder so halt gelebt und waren in irgendeiner Kneipe. Und da war Fernsehen an und da waren auch noch so eine Handvoll Deutsche. Und wir waren völlig außer uns und sagten, was ist los? Macht den Fernseher an, macht das. Und haben dann da gefeiert und gesagt, was geht jetzt gerade in Deutschland ab? Und wir sind hier an eigentlich der ganz falschen Stelle. Und damals nahm man eben nicht das Handy und googelte oder so, sondern wir wussten gar nicht, was los war. Und hatten auch gar keinen Zugriff. Also da in Spanien kriegte man dann deutsche Zeitungen meist erst 2 Tage später oder so. Man musste telefonieren und fragen, was ist da gerade passiert? Was ist da los bei euch? Das war Wahnsinn.
Wahnsinn. Ja, und du lebst ja jetzt mit deiner Familie eben auch in Berlin. Wir haben die Rubrik Prominente und ihr Berlin. Was gefällt dir an den Berlinern und Berlin?
Also Berlin, hatte ich früher gar keinen großen Bezug zu Berlin. Also ich war selten hier. Ich war in meiner Jugendzeit kaum da, während des Studiums 2-3 Mal, als noch die Mauer auch da war. Und da habe ich Berlin immer als etwas beängstigend empfunden. Also das war so erstens die Reise, ja, also durch das Zonengebiet, ja, da, allein was man da vorher gehört hat, wie du vorsichtig sein musst, was dir passieren könnte, das war nicht ohne. Dann war Berlin sehr laut und sehr chaotisch, ja, wenn man so aus einer Ecke wie ich kam, nämlich Peine oder Hannover, ne, da ist alles sehr viel geordneter. So, daher war Berlin für mich immer so, oh nee. Dann, nachdem die Mauer gefallen war, gingen alle nach Berlin und für mich war klar, so irgendwann, ja, ich muss auch aus Hannover raus, also das war dann aber schon so im 2000er Bereich und da war es so, dass ich, da hat sich Berlin in der Zwischenzeit ja eben entwickelt, es wurde Hauptstadt, die ganze Politik ging dahin, alle Medien gingen dorthin und plötzlich gingen auch alle Freunde und Bekannte hin, deswegen dachte ich, vielleicht ja Berlin. Und dann hat das Schicksal mich geführt. Ich war hier und es war wirklich, das ist auch so eine Geschichte. Ich weiß, dass ich ein längeres Wochenende hier in Berlin hatte, um mal so zu gucken, wie es ist. Und da hat mich, also wirklich, es ist meistens bei mir aber so, dass ich so das Gefühl habe, das Schicksal drückt mich mit der Nase rein. Da war ich dann echt damals im Palazzo, was damals noch Pomp, Duck and Circumstance hieß, wo ich ja auch jedes Jahr bin. Da haben wir beide uns ja auch zufälligerweise übrigens gesehen bei der Premiere. Und das hat mich so fasziniert, weil ich dachte, boah, wie toll ist das. Da habe ich Leute kennengelernt. Dann war ich in ein paar Restaurants und jemand sagte, ich hätte eine Wohnung, die ich anbieten kann. Und ich so, wirklich? Und angeguckt und die ist es auch wirklich echt dann geworden. Und es war so wie hingelegt, ja. Und ich dachte, wie geil ist denn hier Berlin? Und dann habe ich mich ganz schnell entschieden, bin nach Berlin gekommen und habe es nie bereut, weil dann ich innerhalb kürzester Zeit gesehen habe, dass Berlin überhaupt nicht so beängstigend ist, wie man denkt, weil sich Berlin ja eigentlich aufteilt in ganz kleine Kieze und in ganz kleine Regionen. So, und jeder kann suchen, was er mag.
Welches ist denn dein Lieblingskiez?
Also früher war es so der Bereich Charlottenburg-Wilmersdorf. Das fand ich eigentlich ganz toll. Kudamm und die ganzen Nebenstraßen und so. Da habe ich auch gewohnt, ganz, ganz lange, an zwei verschiedenen Orten. Immer so Grenze Charlottenburg zu Wilmersdorf. Und das war nicht Wahnsinn. Ich fand toll. Ich habe dann auch sofort, als ich nach Berlin kam, habe ich aufgehört, Auto zu fahren. Habe mein Auto verkauft. Habe jetzt seit über 20 Jahren bin so gut wie gar nicht mehr gefahren. Jetzt fahre ich mal ab und zu, aber nur in der Ecke, wo wir jetzt sind, nämlich Zehlendorf, wo es ruhig ist. Sonst nicht mehr, da will ich gar nicht mehr. Und das war mir auch zu chaotisch in Berlin. Da hatte ich keinen Bock drauf. Mhm. Aber das Tolle war, ich konnte alles so erledigen. Ne? Man geht einmal um den Block, hat alles vor der Tür. Wenn nicht, hat man ja U-Bahn, S-Bahn, Busse, Taxistand, alles war irgendwie so da. Ich dachte, oh Gott, was wunderbar, du kannst ja alles haben. Und man kann eben von ganz wild, ganz chaotisch, ganz irre, ganz jugendlich bis zu altmodisch, klassisch, schön, alles ist, man hat ja alles. Und an Kultur und an Konzerten und an Kino und an anderen Sachen, man kommt nicht hinterher. Also jetzt immer denke ich nur, was ich alles eigentlich machen möchte und gar nicht mehr kann.
Aber allein das Gefühl, man könnte, wenn man wollte. Könnte,
und das ist so toll. Also, und das finde ich auch wirklich großartig. Und dass ich eben auch in Berlin, das sind die guten Sachen, dass eben hier alles nebeneinander existiert. Also man hat hier, das habe ich auch sonst selten erlebt, man hat hier eine Straße, also gerade auch dort, auch in Charlottenburg oder so, wo es ja so ein bisschen, da ist dann ganz schick, ne, ganz edel. Und du gehst einmal über die Kreuzung rüber und dann hast du da, es ist ganz wild und ganz crazy und dann ist wieder ganz, ganz also irgendwie mit alten Gebäuden und mit historischen Gebäuden. Das wechselt hier so und auch die Menschen sind hier eben so anders. Und manche sind zwar ein bisschen rotzig, aber im Großen und Ganzen lässt hier jeder jeden
leben und leben lassen.
Und das hoffe ich, dass das auch so bleibt. Dazu gehört auch ein klein bisschen Disziplin. Das geht Berlin manchmal ab. Das merkt man, dass hier halt einfach auch viel dann leider, ne, oft ein bisschen zu viel schief läuft. Das sollte man mal wieder ein bisschen hinkriegen. Und wir müssen aufpassen, dass hier eben nicht so ein Wutbürgertum oder sowas entsteht, wo dann die Leute sich doch eher schneller anpöbeln, sondern dass hier dieser Grundgedanke, der nämlich eigentlich in Berlin existiert, dass der auch weiter ist, weil dann ist es, finde ich, die tollste Stadt, die man sich vorstellen kann. Jetzt bin ich allerdings ein bisschen weiter, jetzt bin ich in Richtung Zehlendorf, weil ich bin ja jetzt auch ein bisschen älter geworden und mit Familie und Hund. Da weiß ich jetzt die Ruhe zu schätzen. Jetzt bin ich froh, wenn ich es ein bisschen grün habe und es nicht so wild ist, weil ich jetzt gar nicht mehr so viel erleben muss und will, wie ich es damals wollte und zu viel zu Hause sowieso nur zu schreiben und zu arbeiten habe. Da bin ich jetzt froh, dass ich dort bin. Aber ich finde immer noch alle Ecken finde ich in irgendeiner Form hier faszinierend in Berlin.
Und jetzt gehen wir nochmal zurück zu damals, nämlich zur Mattscheibe.
Ja.
Das war ja nur wirklich auch beim Fernsehen dein großer Durchbruch, kann man sagen.
Ja, und es fing auch im Radio an. Es war erst eine Radiorubrik, die auch noch nicht mal erst im Frühstücksradio, sondern so entstanden war, aus einer Idee, weil es damals eben halt auch keine Fernsehkritik oder Medienkritik gab. Also es gab nur so ein paar sehr seriöse, ne? Aber es gab nichts, was so ein bisschen mit Humor, ein bisschen satirisch oder ironisch Fernsehprogramm oder Medien überhaupt aufs Korn genommen hat. Und da habe ich dann mal gedacht, ja, warum macht man nicht sowas, wo man über Sendungen des Wochenendes auf lustige Art sagt, wie bescheuert das war. Also so ein bisschen sich aufregt. Damals war es vor allem Volksmusik, der Musikantenstadel. Ne? Da habe ich dann den Mutantenstadel draus gemacht und habe dann damit angefangen. Und das war so der Anfang. Habe dann mit ganz vielen O-Tönen, also mit Originalausschnitten aus der Sendung gearbeitet. Bin mit denen in Dialog getreten und habe da ganz viel gebastelt. Und das gefiel den Leuten total. Das wurde dann eine feste Rubrik und Serie. Und damals ging das noch im Radio, dass man auch da sowas wie eine Kultserie erschaffen konnte, die Leute zu einer bestimmten Zeit eingeschaltet haben. Das war immer Montag früh, 9.40 Uhr. Und das war echt so, dass die Leute dazugehört haben und dass wir da immer noch was mit Hörern gemacht haben. Und das war ein Riesenerfolg. Und irgendwann kamen Leute und sagten, kann man das nicht fürs Fernsehen machen? Es hat aber keine Ahnung wie, weil die Technik damals noch überhaupt nicht vergleichbar war mit der heute. Und irgendwas mit Kostümen und mit anderen Sachen. Ach, das war alles eigentlich undenkbar, war gar nicht bezahlbar. Und große Sender ließen sich da sowieso gar nicht drauf ein. Und dann kam Premiere, also was heute Sky ist. Mhm. Das war damals nur ein Sender. Und der war verschlüsselt. Das heißt, man hat immer eingeschaltet, hatte dann nur so ein Krisselbild und hörte nur den Ton. Und die haben Spielfilme gezeigt. Also das war zu einer Zeit, als wir noch Filme aus Videotheken uns holen mussten, mhm, eben einigermaßen aktuelle. Und es noch nicht so viele Sender gab und Streaming sowieso nicht. Und das war der erste Kinosender halt. Und die haben dann so kleine Inseln gemacht, die unverschlüsselt waren, wo sie eine Stunde unverschlüsselt Sendungen gemacht haben und da sehr kreative, innovative Sendungen hatten. Roger Willemsen war da, die Fantastischen Vier, Wigald Boning, alle fingen an dort, Maischberger, fingen alle an, da ihre ersten Sendungen zu machen. Und auch ich. Und die haben dann die Mattscheibe übernommen. Und da hatte ich zum Glück die Zeit, was ich vorhin mal sagte, das zu entwickeln. Weil das hat ein Jahr gedauert, bis es so einigermaßen so war, dass man sagte, okay, jetzt können wir es eigentlich zeigen und jetzt wissen wir ungefähr, wo wir hinwollen. Und ja, das wurde dann zu einer festen Institution, die viele, viele Jahre lief und wo ich aber damals gar nicht mitbekommen habe, dass jemand guckt und wie, weil da gar nicht groß, da wurden keine Quoten gemessen. Es gab halt eben ja kein Netz, kein Social Media, wo man das mitbekam. Und ich kriegte nur so stückweise mit, dass das Leute gucken und weiß erst heute, wie viel geguckt haben und das aufgenommen haben auf Kassetten und wie sich Gruppen dann zusammengefunden haben und so. Aber das hat einfach wahnsinnig Spaß gemacht. Das entstand da als erstes und dann ist das fast 30 Jahre immer weitergegangen.
Ja eben, ihr hattet jetzt hättet gerade Jubiläum gehabt.
Ich hätte jetzt 30-jähriges Jubiläum.
Ja. Könntest du dir denn vorstellen, eine Wiederaufnahme?
Vorstellen kann ich es mir, ja. Das Problem ist, es war immer eine Sendung, die sich komischerweise nur die kleineren Sender oder die Nischen getraut haben. Also auch ProSieben hat es dann im späten Programm gehabt. Und sonst war es dann Tele5 und damals eben Premiere.
Aber jetzt könntest du ja sagen, ist die Mattscheibe wie damals die Mattscheibe.
Ja, es wäre eigentlich, also es kennt auch jeder, man weiß jetzt auch, was es ist und das wäre auch toll. Ich weiß aber auch, dass war zwar die schönste, aber auch die aufwendigste Arbeit, die ist unglaublich anstrengend und zeitaufwendig.
Du hast ja auch unglaublich viel selber gemacht. Du hast ja nicht nur erzählt, du hast ja vor allen Dingen auch parodiert.
Ja.
Hast du so Lieblingsparodien, wo du sagst, Mensch, also das war immer, das habe ich geliebt. Mal, vielleicht können wir jetzt mal auf die wunderbare Geschichte mit Achim Mensch.
Nee, aber ja, es gibt ein paar Feste, also wo ich wirklich so sage, die habe ich immer sofort Spaß dran gehabt. Lustig auch hier, wir sagten ja gerade, dass wir uns bei Palazzo getroffen haben. Da habe ich zum ersten Mal live in Person Kader Loth getroffen, die ich über all die Jahre super gerne immer gespielt habe.
Ja.
Und die das früher meines Wissens nach gar nicht so lustig fand. Da gab es deswegen nie Kontakt. Aber jetzt haben wir uns gesehen und haben Spaß gehabt. Und da hat sie auch sehr drüber lachen können. Das war sehr schön. Dann auch so Figuren aus dem Astro-TV. Hilly Hotan, Lorelei und Luke. Der eine, der so, ich brauche nie verstanden. Vokal überall. Und so und solche Sachen. Das habe ich immer mega geliebt. Ja, und Achim Menzel war natürlich die herausragende Figur.
Ja.
Das war auch einer der ersten, die ich gespielt habe, weil dieses Parodieren kam ja, das war im ersten Jahr noch so gut wie gar nicht. Und das ist erst so ganz langsam in die Mattscheibe hat sich erst langsam reingeschlichen. Und Achim war einer der Ersten. Und das war auch einer, wo ich sagte, Mensch, den muss ich einfach mal spielen, weil das war, ich habe den MDR dann entdeckt. Mhm. Das war ja, ich musste ja alle Sender irgendwie aufzeichnen lassen zu der Zeit. Und der MDR war eine Fundgrube, weil da wirklich ja noch, da kamen ja noch so Sachen zusammen, jetzt aus dem westdeutschen Fernsehen und aus dem Bereich, wo ich jetzt kam, nicht kannte, ne? Also das DDR-Fernsehen, ich hatte einiges davon gesehen, weil ich das früher ja auch empfangen hatte, aber die Künstler von da, die kannte man zu einem Großteil ja im Westen noch nicht unbedingt, nee. Anfang und Mitte der 90er. Und dann war es auch, dass im MDR auch alles noch etwas altmodischer lief und die Sendungen auch noch etwas altmodischer anmuteten. Und dann kam eben Achims Hitparade, eine Volksmusiksendung aus Ostdeutschland, die aber zum Teil eben Sachen so wie nachspielte. Und Achim moderierte und der sah aus wie, also ich habe da ja gesagt, eine Mischung aus überfahrenem Hamster und Yeti. Und er moderierte so anders und so lustig und versprach sich. Und das, sowas hatte ich noch nicht gesehen. Und ich habe mich schockverliebt. Aber und habe gedacht, den muss ich parodieren.
Aber auch so liebevoll im Grunde genommen. Man parodiert ja auch. Ne? Es ist ja nicht bösartig.
Nee, das war nie bösartig, aber es war wirklich mit Faszination. Mhm. Weil ich so dachte, was ist das für einer? Und dann, aber es gab null Kontakt. Also es gab da ja nichts, weil das war ja auch zu einer Zeit, als man eben, als die Fernsehleute sich noch sehr, sehr ernst nahmen. Da wurde noch nicht miteinander gelacht oder so. Das kam erst so ab 2000 über Raab und Ähnliches.
Da schmunzelte man ja dann auch mal.
Man merkte, man muss mitmachen, sonst steht man ganz schlecht da. Mhm. Deswegen haben es dann auch viele, ohne es zu wollen, mitgemacht. Aber Achim war der Erste. Und der hat, und es gab eben keinen persönlichen Kontakt und gar nichts. Und dann haben die wirklich eben in einer Sendung, nachdem ich ihn ein paar Mal parodiert hatte, war plötzlich eine große Tafel, eine Schülertafel. Und da stand drauf, Kalki ist doof. Einfach so und kommentiert. Und die war die ganze Nummer über, wo so ein Junge gesungen hat, im Bild. Und ich weiß noch, wir haben gedreht und da kam jemand runter und sagte, ihr müsst das gucken, wie die da gesichtet haben für Zapping bei Premiere. Und wir schmissen dieses Band ein und guckten das und uns stand der Mund auf und sagte, das kann nicht wahr sein. Das ist ein Gruß an uns. Die grüßen uns, die wissen Bescheid. Und dann haben wir gesagt, okay, was machen wir daraus? Dann haben wir aus dieser Sendung eine Mattscheibensendung gemacht mit diesem Gruß. Und haben das damit zurückgegrüßt. Und dann erst gab es den persönlichen Kontakt. Und dann haben wir gesagt irgendwann, ey, lass uns eine Sendung oder irgendwas zusammen machen, mal gucken, wie er drauf ist. Und dann hat erst ein Redakteur angerufen, bei Achim, Herr Kalkofe würde Sie gerne anrufen. Und Achim so, ja, was denn, warum ruft er nicht selber an? Also, er sagt, ja, macht er gerne. Und dann habe ich angerufen, und sag ich, Kalkofe. Und er so, Kalki! Und ich, Achim! Und der Rest ist Geschichte. Ja. Das war Liebe auf den ersten Ton. Wir haben uns sofort verstanden. Wir haben sofort miteinander gelacht. Wir haben dann wirklich lange, lange Zeit ja viele, viele Sachen gemacht. Und das war so eine schöne Geschichte. Ich musste nur bei ihm anrufen und ich musste gar nicht sagen, was ich vorhabe, sondern immer nur, wir hätten eine Idee. Ja, wann? Ne, also kannst du an dem und dem und kannst du da um 14 Uhr oder 14 Uhr schaffe ich nicht. Habe ich noch ein Möbelhaus, da habe ich noch eine Autoeröffnung, da singe ich noch da und da. Aber Moment, wenn ich da ein bisschen, ich ziehe das ein Stück vor, um 16 Uhr kann ich da sein. 16 Uhr kam ich. Und dann war er da, pünktlich, immer auf den Punkt, alles. Und hat alles gemacht. Und wenn er was hatte, musste er auch noch anrufen, dann habe ich das gemacht. Ich habe für seine Autobiografie damals, die er gemacht hat, habe ich die Lesung gemacht, weil er im Krankenhaus lag und solche Sachen. Also das war eine wunderbare Beziehung, wo man immer nur wusste, ey, einmal anrufen, der andere kommt. Und wir haben wirklich bis zum Ende so viel Spaß miteinander gehabt. Und Achim hat eben bewiesen, wie man es richtig macht, wie man Selbstironie hat, wie man mit sich umgeht, wie man mit den eigenen Fehlern umgeht, wie man mit den eigenen Einschränkungen umgeht. Er war halt, er wäre gern Rock'n'Roller geworden, das durfte er nicht. Er sah halt nicht aus wie der typische Rockstar und er hat Auftrittsverbot gehabt in der DDR und durfte nicht. Und er hat dann aber aus seinem Schicksal das Beste gemacht. Und er, auch wenn er gar kein Volksmusik- und Schlagersänger eigentlich vom Herzen her war, hat er das aber dann trotzdem immer mit vollem Herzen gemacht. Sein Publikum ernst genommen, die Menschen ernst genommen und er war ein herzensguter und toller Mensch, der einfach immer mit Freude und Optimismus und positiv rangegangen ist, über sich lachen konnte und nie sich oder irgendetwas zu ernst genommen hat. Ein super Typ und sollte für uns alle auf ewig als Vorbild gelten.
So viele tolle Geschichten. Wir müssen uns dringend nochmal treffen. Oliver, wie sehen denn die nächsten Wochen aus für dich? Erstmal hast du natürlich das tolle Buch am Start.
Ja, da bin ich jetzt erstmal total happy, weil da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Dieses Buch kam auch so am Ende noch so rein. Ich habe letztes Jahr gedacht, das wird eins der ruhigsten Jahre. Letztes Jahr war Abschied bei Tele5 mit der Sendung Schläferz, die schlechtesten Filme aller Zeiten, wo wir ja schlechte Filme abfeiern, zusammen mit Peter Rütten. Und das so eine Kultsendung war, die hörte da auf. Tele5 hat so den Betrieb mehr oder weniger eingestellt und alles. Da dachte ich, jetzt weiß ich gar nicht, nächstes Jahr ist nichts. Und dieses Jahr war das vollste Jahr, was ich jemals hatte. Ich habe keinen Tag wirklich richtig frei gehabt. Ich hatte so gut wie keine Zeit irgendwie mal für mich. Dann kam diese Buchidee, die hat mir den kompletten Sommer genommen. Ich habe jede Nacht durch bis immer 5 Uhr früh oder so geschrieben.
Aber es hat sich gelohnt.
Und es hat sich gelohnt. Und dann am Ende, wenn man dann aber sieht, ne, so kurz vor Jahresende, dass das funktioniert, dass die Leute das auch mögen, dass das richtig läuft. Ich bin Spiegel-Bestseller. Das war ich noch nie. Ich habe wieder einen ganz
neuen
Eintrag bei Wikipedia, dass ich jetzt Bestseller-Autor bin. Wie geil ist das? Das ist echt richtig. Also da habe ich mich wirklich gefreut und bin jetzt gerade total happy, was alles war. Es sind ja immer Tausende. Der Podcast geht dann gleich weiter. TV-Spiel, meine Kolumne geht weiter und all diese Sachen, die immer sind. Und die machen mir ja zum Glück auch immer noch genauso viel Spaß wie damals. Ich merke halt nur irgendwann, das ist dann ärgerlich, wenn man merkt, oh, ich kann nicht mehr, ich muss auch mal schlafen oder ich brauche auch mal, muss mal wieder irgendwie Kraft holen. Aber ich mache es immer noch mit der gleichen Begeisterung wie früher. Das ist echt, das ist wirklich ein Geschenk, wenn man einen Beruf hat, der eigentlich Hobby wäre.
Oliver, danke, dass du da warst und weiter viel Erfolg und viel Spaß.
Danke, danke.